Christian Kors und das ist The Passenger. Diesmal spreche ich mit Eva Weber und André Bruns. Die beiden waren an der Entwicklung eines Frameworks beteiligt, das Stakeholdern der Mobilitätswende helfen soll, mehr Menschen für ihre Angebote zu begeistern. Wie? Indem sie diese Angebote völlig anders bewerben als bisher. Klingt spannend? Los geht's! Hallo Eva, hallo André. Ich freue mich sehr, dass ihr bei mir im Podcast seid.
Hallo Christian.
Hallo Christian, schön, dass wir da sein dürfen.
Wir wollen uns heute darüber unterhalten, wie man es hinbekommt, dass man, ich sag mal, die Mobilitätswende skaliert. Also ein bisschen ausführlicher werden wir gleich noch erklären, was das bedeutet. Aber vielleicht kleine Vorrede von mir. So für mich ist immer das Beispiel, wenn es darum geht, wo ist eigentlich der enge Flaschenhals, dass man das Mobilitätsverhalten von Menschen verändert. Ich hatte mal ein Gespräch vor einiger Zeit mit jemandem, da ging es um eine Studie, die eben rausfinden wollten, wie kriegt man das hin? Und deren Ansatz war, dass man halt wirklich zu den Leuten Mobility Buddies nach Hause geschickt hat, die dann mit denen sozusagen an der Hand verschiedene neue Mobilitätsroutinen eingeprobt haben, in der Hoffnung, dass das dann verfängt. Logisch, das ist was, was man sehr schlecht, also wenn man darauf setzt, dann kriegt man das mit der Verkehrswende, glaube ich, in den nächsten 50, 100 Jahren nicht hin, wenn er so ein 1-zu-1-Coaching braucht. Deswegen verfolgt ihr ja mit eurer Arbeit einen anderen Ansatz, eben um rauszufinden, wie kann man durch Kommunikationsmaßnahmen eigentlich all diese wundervollen Alternativen zum eigenen Auto haben, wirklich populärer machen, dass einfach da mehr Tempo reinkommt in die Geschichte. Bevor wir darüber genau sprechen, möchte ich euch bitten, einmal ganz kurz vorzustellen, wer ihr seid und was genau euer Bezug zu diesem Projekt ist.
Mein Name ist Eva Weber. Ich bin Journalistin und bei Lots Kommunikationsberaterin und durfte in dem Forschungsprojekt, das wir initiiert haben, auf unserer Seite die Projektleitung machen. Das heißt, ich war von Anfang an dabei, von der Recherche bis hin zu dem Moment, dem Aha-Moment, als wir festgestellt haben, wir würden gerne wissen, wie man Mobilitätsverhalten verändert mit den Mitteln der Kommunikation. Wir brauchen aber Expertinnen und Praxispartnerinnen dazu. Und diesen Moment zu wissen, wir machen jetzt dieses Forschungsprojekt. Und am Forschungsprojekt durfte ich tatsächlich als Teilnehmerin dann dabei sein. Und unter anderem die Expertise von dir, André, hören.
Ja, mein Name ist André Bruns. Ich bin im richtigen Leben Professor für Mobilitätsmanagement und Verkehrsplanung an der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden und hier Teil eines größeren Forschungsteams, was in einem Forschungszentrum Rhythmo gebündelt ist, was sich um Methoden, Verfahren kümmert, dazu forscht, wie man nachhaltige Mobilität eben skalieren kann, wie man das in die Realität bringt. Als Hochschule für angewandte Wissenschaften tun wir das sehr praxisorientiert und deswegen arbeite ich auch immer sehr gerne mit PraktikerInnen zusammen und dieses Kooperationsprojekt hier mit Lots, das war eben genauso eins, ne, wo man Expertise aus der Forschung einbringen kann in Verfahren, die dann in der Praxis unmittelbar angewendet werden. Und ich war, glaube ich, dabei, weil ich ein Themenfeld im Bereich des Verkehrs vertrete, was sich speziell darauf fokussiert, wie man Verhaltensänderungen umsetzen kann. Es gab ja eingangs jetzt schon das Beispiel mit den Mobility Buddies und das ist eigentlich ein prima Beispiel für Mobilitätsmanagement. Denn das Mobilitätsmanagement ist eigentlich der Bereich des Verkehrswesens, wo es eben über Infrastruktur hinausgeht, ne, und wo es über Verkehrssteuerung hinausgeht, sondern wo es darum geht zu schauen, wie kann man denn die Leute motivieren in ihrem Verhalten. Na, wie kriegt man den Übergang zu nachhaltiger Mobilität hin? Und das ist auch mein spezielles Forschungsfeld, was ich hier in das Projekt mit eingebracht habe.
Eva, vielleicht kannst du einmal noch so ein bisschen sagen, wer war noch dabei? Also welche Institutionen, welche Personen habt ihr noch gesprochen für das Projekt?
Wir haben wirklich ganz, ganz viele Menschen angesprochen, die alle so aus dem Bereich Verkehrsunternehmen, Kommunen, also Mobilitätsreferate beispielsweise, aber auch Unternehmen wie Nextbike beispielsweise, die spezielle Mobilitätslösungen anbieten. Die haben wir angesprochen und haben da ein ganz großes Interesse und ganz viel Rücklauf erhalten und am letzten Endes waren es dann 18 Organisationen aus dem ganzen Dachraum, die beteiligt waren.
Dann lass uns mal direkt einsteigen in die Problemlage. André, vielleicht kannst du das einmal so ein bisschen zusammenfassen. Warum ist das so wahnsinnig schwer, Menschen dazu zu bewegen, irgendwas einfach mal anders zu machen?
Genau, dieses irgendwie mal was anders zu machen, das funktioniert hier in unterschiedlichen Lebensbereichen unterschiedlich gut. Also wenn ich einfach mal ein anderes Deo benutzen möchte, dann greife ich einfach im Regal 20 Zentimeter nach links oder rechts und habe dann unter Umständen ein anderes Produkt mit anderen Eigenschaften. Wenn wir über Mobilität reden, Da redet man ja auch gerne über KundInnen, ne, und über Produkte, aber wenn man das mal genau anschaut, da liegt eigentlich das, liegt da das Problem, es ist eben kein normales Produkt. Ne? Man ist mobil, um etwas zu tun, ne, um teilzuhaben, um arbeiten zu gehen, Freunde zu treffen und so weiter. Und meistens richtet man sich ja dann so ein in seinem Leben, dass man möglichst viel von den Dingen, die man machen möchte, auch hinbekommt. Ne? Und das baut man dann um die Verkehrsmittel herum, die man zur Verfügung hat. Und wenn man eben sehr lange mit dem Pkw gelebt hat, dann macht es vielleicht auch nichts, wenn die Kita mal ein bisschen weiter weg ist. Man kann da ja hinfahren. Und dann hat man also am Ende einen relativ komplexen Tagesablauf mit vielen Ortsveränderungen, der gerade so funktioniert. Und wenn dann jemand sagt, ja, nutz doch mal den Scooter auf dem Weg in die Kita, dann steht man erstmal vorne ein Problem, dass dann ja alles, was danach passiert und vielleicht auch davor gar nicht richtig funktioniert. Und man hat dann so einen strukturgewordenen, recht komplexen Alltag. Und da einfach mal so ein anderes Produkt zu nehmen, ist dann eben nicht einfach mal so, weil es eben ganz viele Folgewirkungen dann auf den Tag hat. Und da kann man dann schon nachvollziehen, dass Menschen sagen, ja, ich würde ja gerne, aber ich weiß einfach nicht, wo ich anfangen soll.
Kann ich total gut nachvollziehen. Also, dass die Wahl der Kita eben ein ganz entscheidender Faktor ist, weil man natürlich dann da immer so ein Mobilitätsding schon direkt am Anfang des Tages hat, dass man dann definitiv mit einem Folgeweg kombinieren muss, weil man ja irgendwie zur Arbeit kommen soll, wenn man nicht gerade zu Hause arbeitet. Und genau, und all die Dinge, die hinterherkommen. Eva, vielleicht kannst du das noch so ein bisschen breiter auffächern. Was sind so, also weil du gesagt hast, sind eben 18 unterschiedliche Partner gewesen, auch welche aus der Praxis Anbieter von Mobilitätslösungen. Was ist so die Gesamtgemengelage? Kann man das überhaupt zusammenfassen? Also habt ihr da so eine Art roten Faden auch gefunden, der sich jetzt mit dem deckt, das André macht? Oder hast du noch andere Facetten, die du sozusagen zu der Problembeschreibung noch hinzufügen könntest?
Also für mich war ein Moment, wo ich erst noch besser verstanden habe, was eigentlich teilweise die Motivation derjenigen ist, die sich auf Praxisseite beteiligt haben. Unser erstes Arbeitstreffen, da haben wir uns in Frankfurt getroffen und haben noch mehr gehört über die, einfach über die Schmerzen, die viele dieser Praxispartnerinnen mitbringen. Die natürlich sagen, wir standen jetzt lange vor der Herausforderung, wir haben ein Angebot und wir sehen, dass die Menschen nicht in dem Maße darauf einsteigen und ihr Verhalten ändern, wie wir uns das wünschen würden, was können wir machen, sondern jetzt stehen sie auch vor der Herausforderung, dass sich das Angebot verschlechtert mitunter, dass Linien ausfallen, dass es Fachkräftemangel gibt, dass die Budgets reduziert sind. Und das war für mich nochmal neu. Und wir haben sowieso die Herausforderung, wie schaffen wir Anreize, damit Menschen ihr Verhalten ändern und auf unsere Angebote einsteigen, wird jetzt gerade noch ein bisschen radikalisiert in gewisser Weise von den Marktbedingungen und von den Budget- und Ressourcenfragen, die sich die einzelnen, eigentlich alle Partnerinnen stellen müssen. Das macht es für mich nochmal relevanter, dass wir eben genau wissen, wie geht's denn mit beschränkten Mitteln und die Menschen so befähigen, möglichst wirksam zu kommunizieren.
Ist ja tatsächlich eben total relevant, also noch relevanter wahrscheinlich als zu dem Zeitpunkt, wo ihr angefangen habt, weil inzwischen klar ist eben genau, was du sagst. Also der Preis vom Deutschlandticket als ein wichtiges Element der Mobilitätswende steigt und keine Ahnung, man wird sehen, wie weit er dann irgendwann noch steigen wird. Also da ist ja auch eine Incentivierung, die am Anfang mal mit dem 9-Euro-Ticket ganz extrem war, jetzt natürlich auch deutlich relativiert worden. Gleichzeitig und er auch durchaus damit zusammenhängt, dass die Budgets überall irgendwie geringer werden und gleichzeitig dann noch als dritter Aspekt, dass natürlich die wirtschaftliche Situation sich auch insofern verändert, dass wahrscheinlich eben Unternehmen nicht mehr so stark incentiviert sind oder nicht mehr die Möglichkeiten haben zu sagen, okay, wir probieren jetzt mal mit Mobilitätsbudgets aus oder solchen Dingen. Das ist so eine Art Quersubventionierung von nachhaltiger Mobilität auch innerhalb von Unternehmen gibt. Aber lass uns jetzt mal direkt einsteigen. Also genau, wenn ihr sagt, also eben Geld ist nicht mehr so der Hebel, dafür muss es umso mehr die Kommunikation richten. Was sind dann die Ansatzpunkte? André, du schüttelst den Kopf, vielleicht dann sag mal direkt warum.
Vielleicht, also ich finde das einen ganz interessanten Punkt. Also ich, da würde ich vielleicht ganz gerne nochmal einhaken bei dem, was du gerade gesagt hast, zu dieser gesamtgesellschaftlichen Diskussion. Ich glaube, das ist ein Knackpunkt bei diesem Projekt gewesen, eben zu realisieren, dass es nicht nur um Produktkommunikation geht. Das wäre ja der Modus, in dem man bleiben könnte, wenn man das, was du eben beschrieben hast, nicht hätte. Also diese Situation, dass Angebote nicht funktionieren, dass vielleicht das Deutschlandticket wieder teurer wird. Also Ne, diese Produktkommunikation würde dann passieren, wenn wir hier ein mit Hochglanz aufpoliertes Verkehrssystem hätten im ÖV und andere Verkehrssysteme, zwischen denen wir dann wählen könnten. Aber die Situation, die du beschrieben hast, ist ja genau die herausfordernde, dass wir unter eher suboptimalen Bedingungen einen Weg finden müssen, wie wir uns alle gegenseitig in die Augen gucken und sagen, es funktioniert zwar nicht optimal, aber es reicht für mich und ich stelle mich jetzt um. Ich nehme teil an diesem Veränderungsprozess. Und im Grunde genommen kommuniziert man dann eben nicht Produkte, sondern man kommuniziert das, was man auf großer politischer Ebene auch hat, bricht man runter und verhandelt das im Grunde für jeden Tag. Und das ist eben dann das, was hier in dem Projekt dann Veränderungskommunikation genannt worden ist. Es ist natürlich eine ganz andere, grundlegend andere Art der Kommunikation, dass wir einfach miteinander verhandeln, was denn ausreichend ist, damit wir unser Verhalten verändern. Und ich glaube, da lag auch so die Krux dieses Projekts.
Ja, tatsächlich, das klingt ja jetzt, also so wie du sagst, steckt ja so ein bisschen so was Defizitäres drin, wenn du sagst, so was so ausreicht. Auf der anderen Seite natürlich, man kann es total positiv konnotieren, wenn man sagt, okay, wenn man jetzt versucht, nach vernünftigen Maßstäben sein Mobilitätsverhalten auszurichten, ist ja, was ausreicht, eigentlich genau der ideale Punkt, wo man hinkommen will. Aber erstmal als, ich sag mal, Marketingbotschaft schillert das jetzt nicht so sehr. Eva, wer sind dann diejenigen, die da wirklich kommunizieren müssen oder die, sagen wir mal so, die größten Hebel in der Hand haben, durch Kommunikation Menschen zu erreichen?
Also was sich für mich ergeben hat, ist jeder, der bereit ist, sein eigenes Kommunikationsverhalten anzupassen auf die Bedürfnisse derjenigen, deren Verhalten verändert werden soll, hat den höchsten größten Hebel in der Hand. Und was für mich komplett neu war und was auch tatsächlich bei den Praxispartnerinnen auf so ein, ach guck, das haben wir ja so noch nie gemacht oder so haben wir es noch nie betrachtet gestoßen ist einfach die Tatsache, dass Menschen in ihrer Verhaltensänderung verschiedene Stufen durchlaufen. Und dass es eben diese Stufe gibt, man ist vor der Entscheidung, hat noch überhaupt keine Absicht, sein Verhalten zu ändern. Die nächste wäre dann, man steht vor der Aktion, also will schon ändern, aber muss genau da noch rausfinden, wie, was geht, was kann ich in meinem Alltag integrieren, wo fährt mich der Bus überhaupt hin und wo nicht, beispielsweise, ist hier bei uns in Dresden gerade eine große Frage. Dann in Aktion und danach nach der Aktion. Und alle diese Stufen bedeuten, dass ich ganz andere Bedürfnisse habe und ganz anders angesprochen und begleitet werden muss, damit ich nicht wieder zurückfalle in alte Routinen, weil letzten Endes ist das ja auch die große Herausforderung. Es ist ein habitualisiertes Verhalten. Ich mache es morgen so, wie ich es gestern gemacht habe, außer ich bekomme Reize von außen, die mich in irgendeiner Form ja zur Veränderung anhalten und dabei begleiten. Und dieses Thema, ne, das Angebot wird schlechter. Was kann Kommunikation dann letzten Endes ausrichten, um die Menschen doch zu überzeugen? Ich würde das mal umdrehen wollen. Zuvor haben wir ganz viele Jahre erlebt, in denen das Angebot kontinuierlich besser geworden ist und es hat sich am Verhalten trotzdem nichts geändert. Deswegen glaube ich, und das war tatsächlich, André, bitte korrigiere mich, wenn ich es falsch in Erinnerung habe, aber auch ein Lerneffekt aus diesem Projekt, dass es eben nicht darum geht, das Angebot ständig zu optimieren und das dann zu kommunizieren, sondern dass es eben andere Mittel braucht und dabei die Angebotsqualität eine eher nachrangige Rolle spielt, was jetzt, glaube ich, alle motivieren könnte, die mit dem Angebot zu tun haben.
Ja, das muss man natürlich noch mal ein bisschen differenzieren. Das Angebot ist natürlich wichtig. Ne? Also nicht, dass die Podcast-HörerInnen hier aus dem Podcast rausgehen und sagen, ach, es ist gar nicht notwendig, mehr Geld in einen guten ÖV zu investieren. Nein, das ist natürlich absolut möglich. Ne? Denn verlässliche Verkehrssysteme sind natürlich schon die Voraussetzung dafür. Aber ich glaube, bei der Kommunikation spielt eben eine große Rolle, aus welcher Perspektive man da drauf blickt. Und wenn man jetzt die Vorstellung hat in so einem klassischen, sag ich mal, Rational-Choice-Ansatz, wo man davon ausgeht, dass jede Person immer eine Entscheidung reflektiert, ne, oder auch irgendwann mal reflektiert hat, bevor sie dann zur Routine wurde und dann immer vergleicht, ne, wie gut ist das eine Angebot mit dem anderen, dann kann man natürlich den Schluss fassen am Ende, dass ein immer besseres Angebot sich dann irgendwann auch in diese Entscheidungen umsetzt. Ne? Nur ist es eben nicht so, dass jeder ständig rational überlegt. Ne? Das ist das, was Eva auch eben beschrieben hat, sondern dass ich in der Routine eben nicht mehr überlege. Und da bringt es dann eben auch nichts, wenn das Angebot immer besser wird und da immer mehr Informationen kommen, weil die Informationen einfach nicht angenommen werden, ne? Weil man ist einfach gar nicht in der Situation, wenn man zufrieden ist mit seinem Tagesablauf und mit dem Auto fährt oder mit einem anderen Verkehrsmittel, man ist gar nicht in der Situation, dass man Informationen überhaupt wahrnimmt, ne? Und ich glaube, das war so das, was in dem Projekt nochmal deutlich herausgekommen ist, dass man eben sehr spezifisch wissen sollte, wie kommuniziere ich an welche dieser Gruppen. Mit manchen Gruppen muss ich über viel grundlegendere Dinge sprechen als jetzt über den Fahrplan.
Können wir das vielleicht mal so ein bisschen konkreter fassen? Also weil ich verstehe schon diesen radikalen Twist, der da drin ist im Ansatz, aber jetzt würde ich natürlich gerne mal so ein Beispiel haben, also an dem man das mal erläutern kann, also wo man so vorher-nachher-mäßig gucken kann, weil es ist klar, so Produktkommunikation, das kennt man ja, das wird gerne gemacht. Weiß ich, plattestes Beispiel jetzt immer die Pressemeldung der Deutschen Bahn, wie jetzt die neuen Verbindungen sind oder von Verkehrsverbünden, das wird dann von der Tageszeitung auch aufgegriffen, da kann man gucken, hilft mir das was oder hilft mir das nichts. Aber das ist ja sehr, sehr unemotional und eben auf einer sehr sachlichen Ebene. Und was wäre so das Nachher, also ob jetzt in dem Fall oder in dem anderen, wo man sagen kann, okay, das sind jetzt wirklich Ansätze, vielleicht direkt angefangen bei dieser ersten Stufe, Leute überhaupt erstmal dazu zu bringen, nicht einfach stumpf ihren Weg von A nach B mit dem Auto zu fahren, sondern zu überlegen, wie könnte ich es denn sonst machen?
Also mein Gedanke wäre, wenn es Stufen 1 bis 4 gibt, sind wir Menschen natürlich geneigt zu überlegen, wie fange ich bei Stufe 1 an und höre bei Stufe 4 auf. Was ich mitgenommen habe, ist, man muss sich genau angucken, wo ist die höchste Veränderungsbereitschaft? Wo können wir am wirksamsten werden mit Kommunikation beispielsweise? Und das ist möglicherweise eben nicht Stufe 1. Sondern Stufe 2 möglicherweise. Ich habe die Entscheidung schon gefasst und jetzt muss ich irgendwie wissen, was geht, welche Fertigkeiten brauche ich und wie kann ich das in meinen Alltag integrieren oder auch, wenn ich schon in Aktion bin, motiviert gehalten zu werden. Es gibt so ein schönes Beispiel aus der Praxis, das gibt es ja auch in vielen Kommunen schon, sowas wie ein Neubürgerinnenpaket. Also ich ziehe in eine Stadt und mir wird als Begrüßungsgeschenk irgendwas überreicht und darin kann Mobilität schon eine Rolle spielen. Also indem ich irgendwie einen Fahrradstadtplan mit überreicht bekomme oder jetzt beim Deutschlandticket ist das nicht mehr so relevant, aber früher gab es das auch, dass man dann irgendwie mal ein Monatsticket irgendwie für den ÖPNV zur Verfügung gestellt bekommt und dass man diese Gelegenheit der Kontaktaufnahme auch nutzt, um quasi um eine Selbstauskunft zu bitten. Wie ist denn mein Verhalten bisher? Wie sind meine Routinen? Und dann nachfassen zu können, wie haben sie sich denn möglicherweise verändert? Weil Evaluation war ein Thema, das hat uns von vorne bis hinten in diesem Forschungsprojekt immer wieder begleitet, als so eine Art, ja, wir wissen, wir müssen das machen. Wir haben im Forschungsprojekt jetzt auch mehr Werkzeug bekommen. Wie können wir das machen? Letzten Endes ist da aber bei vielen, glaube ich, noch die Hürde sehr hoch, oh mein Gott, das kostet aber so viel Geld und dann müssen wir hier irgendwie für 50.000 Euro eine riesige Umfrage machen oder.
Werbung. Die Mobilitätswende ist keine Solonummer. Sie gelingt nur, wenn alle relevanten Akteure mit am Tisch sitzen und zwar frühzeitig. Politik, Verkehrsverbünde, Mobilitätsanbieter, Technologielieferanten, NGOs, lokale Anwohner und viele mehr. Denn Mobilität betrifft alle und damit auch unterschiedlichste Interessen, Ziele und Realitäten. Aber wie bringt man diese Vielfalt zusammen? Indem man die Realitäten der Beteiligten wirklich versteht und den Dialog strukturiert führt. Und genau hier kommt unser Partner Moving Futures ins Spiel. Das Team von Moving Futures hat nicht nur die strategischen Werkzeuge dafür, sondern auch die praktische Erfahrung. Zum Beispiel bei der erfolgreichen Mitteleinwerbung und Umsetzung des Projekts Smile24, das Ende 2024 mit dem Deutschen Mobilitätspreis ausgezeichnet wurde. Oder bei der Beratung, Konzeption und Umsetzung großer On-Demand-Verkehre. Moving Futures weiß, wie man Komplexität handhabbar macht, weil die KollegInnen es selbst in der Praxis getan haben. Und sie glauben dabei an eines ganz besonders. Veränderung entsteht nicht mit Scheuklappenblick auf die Lösung allein, sondern durch gelingende Aushandlungsprozesse. Wenn du also gerade vor der Frage stehst, wie du all die relevanten Stakeholder frühzeitig einbinden, Interessen moderieren und gemeinsam tragfähige Mobilitätslösungen entwickeln kannst, dann ist Moving Futures dein strategischer Sparringspartner. Mehr Infos gibt es auf movingfutures.de oder direkt im Gespräch.
Werbung Ende.
Ist das eigentlich was, was ich, also jetzt ein Gedanke von mir dazu, was sich auch ein bisschen generalisieren lässt, dass man sagt, okay, eigentlich muss man versuchen, die Leute immer da abzugreifen, wo gerade ihre Lebenssituation sich ändert. Also weil ich meine, ein Beispiel, was mir oft in Gesprächen, die ich geführt habe, begegnet ist, dass Leute, die sehr überzeugt sind davon, dass das eigene Auto etwas ist, was man überwinden soll, spätestens dann zu dem Punkt kommen, sich ein Auto zuzulegen, wenn sie Kinder kriegen. Also wäre ja so die Frage, ob das auch eine gute Maßnahme sein könnte, in diese neugeborenen Pakete, die es ja gibt, da auch das Thema Mobilität mitzubedenken.
Ja, das ist ja genau der Ansatz, der auch jetzt schon tatsächlich seit vielen Jahren auch ganz gut beforscht ist, ne, dass es immer solche Umbruchmomente im Leben gibt, wo sich irgendein Kontext ändert. Und in diesem Moment bin ich eben gezwungen, mir wieder Informationen zu beschaffen, ne, weil ich eben für eine Person zusätzlich jetzt verantwortlich bin, ne, und mehr Gepäck habe, was ich mitnehmen muss zum Beispiel. Oder ich ziehe in eine neue Stadt, ich habe einen neuen Kontext, ich muss mich neu orientieren. Und dann bin ich automatisch nicht mehr in dieser ersten Phase, die Eva vorhin skizziert hat, ne, in dieser Präkontemplationsphase, wo ich eben zufrieden meinen Routinen nachgehe, sondern ich muss ja wieder neue Informationen wahrnehmen. Und das ist auch wissenschaftlich ganz gut belegt, dass dort eben Information, Kommunikation besonders wirksam ist. Ne? Also insbesondere beim Neubürgerpaket hat das auch ein am Projekt auch beteiligter Forscher, Sebastian Bamberg, auch sehr gut evaluiert. Also da gibt es auch Evidenz dazu. Und das ist eigentlich genau der Ansatz. Und man kann aber diese Umbruchmomente kann man natürlich auch selber herstellen. Zum Beispiel können Verkehrsversuche solche Umbruchmomente sein, wo sich ein Kontext ändert. Und dann hat das Projekt sehr deutlich gezeigt, dann ist es eben wichtig, ne, dieses Projekt gut vorzubereiten, also auch zu sagen, warum passiert da etwas und sich vor allen Dingen vorher klar zu werden, mit welchen Zielgruppen habe ich es zu tun. Ich glaube, das A und O dieses Frameworks, was dort generiert worden ist, war eben diese Spezifität hinsichtlich der Zielgruppen. Also genau zu wissen, wen kommuniziert man was.
Verkehrsversuche, deutlich das richtig, dass man darunter dann auch so Sachen fassen kann wie ein Pop-up-Radweg, den man mal irgendwo langlegt, wenn man denkt, da könnten ja eigentlich viele Leute auch im Fahrrad fahren. Also was genau verbirgt sich dahinter?
Ja, eigentlich ist das natürlich ein Terminus technicus, ne? Also der Verkehrsversuch, wo ich temporär eben eine bestehende verkehrliche Situation, ne, auch rechtlich gedeckt dann verändere, ne, um eben einen anderen Zustand auszuprobieren. Das Ganze muss auch beforscht werden. Wenn man das Ganze ein bisschen weiter fasst, ja, dann könnte man damit eben auch etwas niederschwelligere Maßnahmen verbinden. Die sollte man dann vielleicht nicht mehr Verkehrsversuch nennen. Also zum Beispiel hier in Wiesbaden gab es eine Initiative, die hat dann an einem Wochenende eben in einem Viertel so einen Superblock simuliert. Das war jetzt offiziell kein Verkehrsversuch, aber es war eine Umbruchssituation, wo Menschen sich eben Gedanken machen müssen, wie gehen sie jetzt damit um. Und das kommunikatorisch zu fassen, einzubinden, das wäre so einer der Ansätze. Also diesen Versuch da nicht verpuffen zu lassen oder dieses Wochenende, sondern das als gezielten Auftakt für weitere Kommunikation zu nutzen.
Eva, du hast vorhin gesagt, in so einem kleinen Nebensatz, den ich spannend fand, wenn denn die Bereitschaft da ist, die Kommunikation zu verändern. Das scheint mir ja auch eine gewisse Erfahrung dahinter zu stecken, dass die nicht in jedem Fall so groß ist. Was heißt das konkret? Also wie viel Arbeit braucht es und vor allen Dingen wen dann zu überzeugen, irgendwie seine Wirkmacht vielleicht in den Dienst einer anderen Botschaft zu stellen?
Danke für die Frage. Die ist natürlich aus meinem Arbeitsalltag so ein bisschen inspiriert. Ich erlebe das häufig, dass die Menschen, die die Maßnahmen tatsächlich umsetzen, beispielsweise seitens einer Kommune, eines Verkehrsbetriebes, was auch immer, eine ganz hohe Bereitschaft haben, auch neue Dinge auszuprobieren. Also fast schon das Bedürfnis haben, weil sie eben auch feststellen, okay, so wie ich es bisher gemacht habe, es funktioniert nicht, es führt nicht zu dem Ergebnis, das ich haben möchte. Diese Bereitschaft reduziert sich nach oben, würde ich fast sagen. Also ich wünsche mir und ich wünsche der Mobilitätswende mehr Mut bei allen Entscheiderinnen. Weil wir waren mutig jetzt und haben uns zusammengesetzt und haben gesagt, wir schließen diese Lücke, die wir gesehen haben, als wir uns eingelesen haben, die zwischen der Praxis und zwischen der Forschung so ein bisschen bestand. Wir haben in ganz vielen Studien gelesen, wir haben diese Befunde, aber wir bräuchten dringend eine Überprüfung in der Praxis. Und wir haben von unseren Partnerinnen im alltäglichen Geschäft ganz häufig gehört, ich bin mir sicher, da weiß die Forschung was dazu. Ich weiß aber gar nicht, wo ich anfangen soll. Also es gibt so viele konkurrierende Modelle, wo finde ich denn raus, was für mich relevant ist. Jetzt haben wir das eingedampft, innerhalb von einem halben Jahr sehr intensiver Arbeit, auf einen Abschlussbericht, in dem man das quasi detaillierter nachlesen kann und letzten Endes ein Framework, das eine Handlungsanweisung gibt. Ich möchte kommunizieren mit dem Ziel, das Verhalten der Menschen zu ändern. Was muss ich tun? Womit fange ich an? Womit höre ich auf? Woraus kann ich lernen? Das ist auch ein wichtiger Punkt, dass ich mir mehr Bereitschaft, Fehler zu machen wünsche. Dieses Risiko einzugehen, das hat auch Sebastian Bamberg mal ganz deutlich gesagt, Fehler sind gut. Aus Fehlern kann man lernen. Die bringen uns weiter und entwickeln, wir entwickeln uns einfach weiter in der Organisation und in der Kommunikation. Und irgendwie die Lücke zwischen Forschung und Praxis haben wir schon, haben wir versucht zu schließen. Wie schließen wir jetzt die Lücke zwischen denjenigen, die die Kommunikation tatsächlich machen in unterschiedlichen Organisationen und denjenigen, die entscheiden darüber, was dafür zur Verfügung gestellt wird?
Um das mal noch so ein bisschen den Bogen jetzt mal zu schlagen zu dem, was so die nächsten Schritte sein können. Was genau bietet ihr denn jetzt denjenigen an, die sagen, okay, wir wollen jetzt mal in Frage stellen, was wir bislang gemacht haben, weil wir sehen, die Effektivität unserer Kommunikationsmaßnahmen ist halt optimierbar. Was genau ist dann der nächste Schritt?
Also ich kann mal sagen, was wir jetzt draus gemacht haben aus den Ergebnissen. Wir haben jetzt ein Framework entwickelt. Was ist das letzten Endes? Wirklich eine Handlungsanleitung. Viele kennen vielleicht sowas wie das Business Model Canva, womit man wirklich arbeiten kann, sich das zugrunde legen kann und sagen kann, ich gehe jetzt hier den ersten, den zweiten, den dritten Schritt. Das haben wir entwickelt. Das stellen wir auch gemeinsam mit dem Abschlussbericht zur Verfügung, frei verfügbar für all diejenigen, die eben einfach mal überprüfen wollen, was haben wir bisher gemacht in der Kommunikation? Wie haben wir Kampagnen gedacht? Und welche neuen Gedanken können wir dieser Arbeit von so vielen Leuten, ich glaube, insgesamt waren wir dann 25, fast 30, was können wir daraus mitnehmen? Und da das Open Source zur Verfügung gestellt wird, fällt da auch kein Preis an, sondern es ist uns wirklich wichtig, dass wir Impulse geben können, die wir gemeinsam erarbeitet haben, um die eigene Kommunikation zu überprüfen.
André, was wäre jetzt so deine Einschätzung? Wie weit ist so dieser, also wie groß ist der Schritt jetzt tatsächlich in die richtige Richtung, der mit so einem Ansatz verfolgt wird?
Also ich glaube, er ist relativ groß, das muss ich glaube ich auch glauben, weil ich ja beteiligt war, aber es...
Aber du bist ja Wissenschaftler, der ja immer um Objektivität bemüht ist, deswegen frage ich.
Ja, genau, wir sind ja hier auch in der Ausbildung tätig, in der akademischen. Wir haben Bachelor und Master zum Thema nachhaltige Mobilität und da versuchen wir seit langem eigentlich das auch zu tun, was dieses Projekt getan hat, nämlich das, was wir aus der Wissenschaft im Bereich der zum Beispiel der Psychologie, ne, oder allen Disziplinen, die sich mit Verhalten beschäftigen, was wir dort wissen, was wir dort an Modellen haben, wie man daraus jetzt konkrete Handlungen ableiten kann. Das ist ja tatsächlich ein Gap, der real existiert, ne? Also fragen sich ganz viele Leute, was mache ich denn jetzt mit diesem Stage Model of Self-Regulated Behavior Change eigentlich in der Praxis? Und diese Übersetzungsleistung, die ist hier recht gut gelungen in diesem Framework, muss ich sagen. Und das ist natürlich in der Nutzbarmachung, du hast ja anfangs von Skalierung auch gesprochen für Mobilitätswende, dass man das Wissen jetzt nutzbar macht, operativ macht, das ist, glaube ich, schon ein großer Schritt, obwohl natürlich jetzt nichts Neues dabei herausgekommen ist, aber diese Übersetzung, ne, quasi dieses Kompilieren für die Praxis, das halte ich schon für wirklich essentiell. Es gibt ja so diesen den Spruch, der immer wieder bemüht wird, auch so unter Mobilitäts- und Verkehrsfachleuten, wir haben eigentlich kein Wissensdefizit, sondern Umsetzungsdefizit. Und genau daran hat im Grunde dieses Projekt jetzt gearbeitet. Und ich glaube, da ist das schon ein größerer Schritt. Ja, um auch nochmal auf diesen Mobilitätsbuddy, den du eingangs erwähnt hast, zurückzukommen, auch daran kann man eigentlich sehr gut skizzieren, was dieses Framework, worauf das eigentlich abzielt. Und es gibt ja eine ganze Menge solcher Maßnahmen, die auch alle sehr engagiert vorangetrieben werden, zum Radverkehr, irgendwelche Reparaturstationen und andere Dinge. Also ganz viele Maßnahmen im Bereich Mobilität, die alle eine Berechtigung haben. Die Frage, die unser Framework klärt, ist, welche dieser Maßnahmen eigentlich für welche Zielgruppe jetzt an welchem Ort angebracht werden muss. Also im Grunde die Frage, wie viel dieser Mobilitätsbuddies brauchst du eigentlich? Brauchst du die überhaupt? Gibt es dafür eine Zielgruppe? Und diese, ne, die richtigen Maßnahmen auszuwählen und dann auch richtig zu kommunizieren an die Person, das ist im Grunde die Stärke oder eine der Stärken dieses Frameworks.
Und mein Gedanke dazu ist noch, was man an den Mobilitätsbuddies gut sieht, ist etwas, was dem Framework auch zu eigen ist, nämlich die Frage zu stellen, was brauchst du konkret? Zielgruppen werden sonst häufig irgendwie anhand von Sinusmilieus oder soziodemografischen Daten definiert. Und wir wollen die Menschen ansprechen, die das Gleiche brauchen, zum gleichen Zeitpunkt, um eine ähnliche Weiterentwicklung ihres Verhaltens zu erzielen.
Wie konkret wird es denn eigentlich, was dann so Fragen angeht, wie genau man die Leute erreichen kann? Also habt ihr euch auch wirklich mit Fragen beschäftigt, auf welchen Plattformen meinethalben müssen diese Unternehmen tatsächlich dann kommunizieren?
So in die konkrete Umsetzung hinein geht das Framework noch nicht, sondern das bleibt tatsächlich eher auf einer Ebene, mit welchen Werkzeugen kannst du dir selbst all das erarbeiten? Und dafür stehen dann verschiedene Templates zur Verfügung und Checklisten. Also es ist wirklich, ich habe das in meinem Beruf so oft gehört, dass mir Menschen sagen, ich wünsche mir einen Werkzeugkoffer und letzten Endes ist es das geworden. Also es gibt einen Werkzeugkoffer, es gibt eine Anleitung, wie man ihn benutzt und so kann sich jeder selbst erarbeiten, welche Zielgruppe ist die für mich relevante, was sind dann die Botschaften, wie muss ich die formulieren, wie muss ich sie auch formulieren, um sie messbar zu machen, wie plane ich von Anfang an genau diese Messung auch vorzunehmen und dann all das Übliche, ne? Welche Botschaften, in welche Kanäle, zu welchem Zeitpunkt.
Was, glaube ich, auch deutlich geworden ist, ist so ein gewisses Framing. Also, weil du vorhin auch sagtest, wie ein Unternehmen kommuniziert. Ich glaube, was deutlich wird im Bereich Mobilität, ne, da sind wir im Bereich der Teilhabe. Ne, das ist eine klassische öffentliche Aufgabe, auch eine staatliche Aufgabe, Teilhabe zu ermöglichen. Und wenn man einzelne Mobilitätsprodukte jetzt isoliert versucht zu kommunizieren und darüber eine Veränderung zu erreichen, dann, das zeigt sich eigentlich ganz gut auch in dem Projekt, dann hängt das so ein bisschen in der Luft, die Kommunikation. Ich glaube, das ist ein zentraler Schritt, dass man schon begreift, dass je nachdem natürlich, welches Projekt man hat, ne, ein Verkehrsverbund ist in der Regel, in vielen Fällen in Deutschland dann doch ein öffentlicher Akteur. Ne, es gibt auch private Verbünde, aber die meisten sind dann doch öffentlich. Und die gestalten öffentliche Mobilität und Daseinsvorsorge. Und wenn ich jetzt kommunizieren möchte, dass jemand mehr zum Beispiel den ÖV nutzt, dann ist das eben keine Kommunikation eines einzelnen Produkts, ne, sondern es muss eingebunden sein in eine Kommunikation, die eher eben auf diese gesellschaftliche Transformation abzielt. Ich will das jetzt gar nicht zu hoch hängen, ne, aber letztendlich ist es das. Also wir verhandeln da ein politisches Ziel der Nachhaltigkeit, ne, verhandeln wir auf individueller Ebene und dazu trägt die Kommunikation bei. Ne? Und das ist natürlich ein etwas anderes Framing dieser Kommunikationsaufgabe, die man da hat, als wenn man rein an Produktkommunikation denkt.
Klar, liegt ja total auf der Hand. Das ist eben, und ich glaube, wenn du sagst, zu hoch aufhängen, naja, am Ende ist es ja das. Also ich meine, es geht ja darum, tatsächlich einen größeren Prozess anzustoßen, als jetzt irgendwie ein Abo für Service A oder B zu verkaufen. Ich würde zum Schluss gerne nochmal so ein bisschen in die Zukunft blicken. Eva, du hattest gesagt, das Ganze ist Open Source. Also jeder kann sich das mal schnappen, diesen Werkzeugkasten da mal durchwühlen und gucken, was für ihn passt. Interessant wäre es natürlich aber, damit man jetzt nicht wieder in so eine Situation fällt, wo jeder sein eigenes Ding macht und sozusagen jeder für sich den Fehler alleine macht, der da vielleicht dann trotzdem noch auf dem Weg einem begegnen kann. Plant ihr das auch nachzuverfolgen, was jetzt daraus erwächst? Also gibt es da irgendwie Ansätze, eine Community zu bilden von Unternehmen, Best Cases zu sammeln, das auch nochmal aufzubereiten?
Ja, auf jeden Fall. Also die Community, die wir jetzt schon haben, die gibt es auch weiterhin, all diejenigen, die beteiligt waren. Und natürlich ist es für uns hochinteressant, jemanden zu finden, der das jetzt auch wirklich in der Praxis umsetzt. Und unser Wunsch ist schon, dass wir, so wie wir diesen initialen Impuls mit dem Framework Open Source zur Verfügung stellen, dass wir auch eine Bibliothek der Erfahrungen irgendwann zur Verfügung stellen können. Weil ich glaube, wir alle wollen das Gleiche, dass nachhaltige Mobilität einen größeren Stellenwert hat. Genau so muss es sein.
Aus wissenschaftlicher Sicht, jetzt kann ich wieder den Kollegen Sebastian Wambeck auch zitieren. Das ist aber auch ganz, ganz stark meine Meinung. Ich glaube, aller ForscherInnen, die beteiligt waren, ist, dass es eigentlich auch so eine Community deshalb geben muss, weil, wie Eva sagte, das Ganze als Prozess gemeint ist und auch als Probierprozess, wo auch tatsächlich mal ein Scheitern dahinter stehen kann. Das heißt, man muss eigentlich immer schauen, wie gut ist eigentlich die Performance der Kommunikationsmaßnahmen. Also in eine wirklich ernst gemeinte Evaluation auch einzusteigen, die gar nicht aufwendig sein muss, aber man sollte es eben konsequent tun. Ne? Und auch dazu sollte diese Community dienen, dann eben die Erfahrungen auszutauschen. Ne? Es ist eben notwendig, einfach zu schauen, ob man erfolgreich war und das auch systematisch zu tun. Ne? Und dadurch kommt dann so etwas auch ins Leben. Ne? Man gewinnt Erfahrungen und wird besser dann bei zukünftigen Projekten. Und ich glaube, deswegen ist die Community schon auch essentiell.
Jetzt für alle, die das so ein bisschen nachverfolgen wollen, Eva, gibt's schon einen Ort, wo man, wenn man mitkriegen will, wie die ganze Geschichte weitergeht, wer da vielleicht wirklich Projekte aufsetzt, die dann auch wissenschaftlich begleitet werden oder wer Partner sucht, um das selbst zu machen, gibt's da irgendwie LinkedIn-Gruppe, ein Hub, euren Newsletter?
Also wir sind bei LinkedIn sehr aktiv, da gibt es auf jeden Fall auch eine Gruppe und wir werden natürlich auch auf unserer Webseite lots.de alles zur Verfügung stellen und ja, letzten Endes dann genau gucken, wie ist so die Resonanz und was brauchen die Menschen, die damit arbeiten wollen, was wünschen sie sich für eine Community, und da sind wir wirklich offen für alles.
Das packe ich auf jeden Fall alles in die Shownotes, dass man auch direkt mit einem Klick dahin kommt. Ich bin selbst auch total gespannt, was da für Projekte daraus erwachsen und wie gut die dann funktionieren, weil eben, wie ich eingangs ja meinte, mit diesen Mobility Buddies, dass die Idee fasziniert mich total. Was sind die Hebel, die die Veränderung in Gang setzen? Und da mal was Handfestes zu haben, wo man sagen kann, okay, das ist die Blaupause, die jetzt wirklich gerade in der Situation, die ihr eingangs beschrieben habt, wo einfach die Mittel nicht mehr so sprudeln, wie sie vielleicht mal gesprudelt haben, dass man trotzdem vorankommt, finde ich hochspannend. Ich danke euch ganz, ganz herzlich für das Gespräch und die Einblicke.
Danke für die Einladung.
Dankeschön.
Das war The Passenger. Ich freue mich, wenn dir die Episode gefallen hat und du diesen Podcast supporten möchtest. Teile ihn gern mit Leuten aus deinem Netzwerk und bewerte The Passenger auf deiner bevorzugten Podcast-Plattform. Wenn du keine neue Episode verpassen willst, folge The Passenger Podcast auf LinkedIn und Instagram. Und lass uns vernetzen. Du hast Feedback und Vorschläge, wen ich unbedingt für The Passenger treffen sollte? Dann schreib mir. Bis bald.